Wir ordnen die beiden Spieltage aus Duisburg und Köln aus der DFL bzw. DFL 2 für euch in die aktuelle Tabellensituation ein.
Hallo Leute, und weiter geht's. Wie versprochen, nach gestern geht's heute zurück nach Deutschland oder ausschließlich Deutschland. Und wir schauen uns nochmal an, was in der DFL 1 und 2 am Wochenende passiert ist. Schon mal vorweg, gerade die DFL ist hier definitiv an einem Punkt, wo man sehr, sehr konkret über Ergebnisse sprechen kann. Dazu kommen wir noch. Da merkt man einfach, die Saison ist sehr, sehr Richtung Ende geneigt. In der DFL 2 ist es dann noch ein bisschen anders. Und ich würde sagen, wir halten uns hier gar nicht lange auf und schauen auf den Spieltag am Wochenende, der in Duisburg stattgefunden hat. Genau. Und ja, so einige Klarheit gebracht hat. Was ist da passiert?
Ja, einige Klarheit. Ja. Ich würde mal anfangen mit Mainz, die Klarheit in dem Sinne gemacht haben, dass sie ihre starke Form auch so ein bisschen bestätigt haben. Hier drei Spiele gewinnen, zwei davon sicherlich als fast Pflichtsieger einzuordnen sind und ein knappes Spiel oder nicht so knappes Spiel gegen Düsseldorf, was in den oberen Tabellenregionen anzusiedeln ist, das Spiel. Das gewinnen sie am Ende mit 31-20, also auch mit dem Two-Score-Game recht souverän, würde ich sagen.
Ja, da kann man auf jeden Fall sagen, dass da so rein vom Ergebnis her die Tabellensituation noch nicht ganz bereinigt wirkt, zumindest oder beziehungsweise Power-Ranking-mäßig. Mainz sicherlich nachdem, wir hatten es glaube ich in anderen Folgen schon besprochen, ein Spieltag sehr, sehr schwach besetzt war, da ein, zwei Niederlagen mehr eingefangen haben sich, als es vielleicht auf dem Papier aussehen würde. Und ich denke, sich jetzt über den Rest der Saison noch so weit nach oben bewegen werden, dass es sich am Ende so anfühlt, wo wir sie auch hätten hingesetzt. Also, dass sie einfach weiterhin zu den Top 3, 4 Teams in Deutschland gehören. Und ja, ich finde, das haben sie auch gezeigt, indem sie gegen die Firecats zwar jetzt nicht Mercy Rule-mäßig gewonnen haben, aber mit 11 Punkten doch, denke ich, relativ souverän.
Ja, trotzdem gehört Mainz auch zu den Teams, was noch 3 Spiele hat. Und alle Final Eight-Teilnehmer haben noch 3 Spiele, bis auf die Erlangen Sharks. Die sind schon durch. Das heißt, da wird noch ein bisschen was vielleicht von der Tabellensituation passieren. Wir schauen.
Aber wobei bei Mainz sind es ja quasi 1,5 Spiele. Es ist ja ein Division-Spieltag. Das heißt, die kriegen auch keine 6 Punkte mehr zusammen, sondern 3 maximal.
Bei allen. Alle ausstehenden Spieltage sind noch Division-Spieltage, deswegen die Division um Erlangen, Würzburg, Mülheim, Nürnberg ist eben schon durch, haben schon ihre 18 Spiele, alle anderen haben ihren zweiten divisionsinternen Spieltag noch vor sich.
Genau.
Okay, dann schauen wir auf ein Team, was dadurch, können wir gleich nochmal auf die Tabelle schauen, aber für die, glaube ich, wichtig war, die Duisburg Dragons, die auch.
Ja, nicht nur wichtig, das war essentiell.
Das war sehr, sehr wichtig sogar.
Der Heimspieltag.
Ja. Genau, der Heimspieltag zu Hause, ja, sichern sie sich die Klassenhalt, kann man glaube ich so sagen, gewinnen ihre drei Spiele. Ja, herzlichen Glückwunsch, bleiben in der Liga. Gegen Aachen war es ein bisschen knapp, gegen Mülheim recht deutlich mit 31-0. Und das letzte Spiel war
also erste gegen Würzburg.
Genau. Erste gegen Würzburg.
War ja auch mit 6 Punkten.
Slot,
ja.
Genau, und ich würde sagen, das war eigentlich das Entscheidende. Wenn wir dann später nochmal drauf schauen, geht das andersrum aus, hat Duisburg zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht den Klassenerhalt.
Ja, ist ja auch ein bisschen so Stimmung. Ich meine, wenn du so ein Spiel gewinnst, du hast eine schwierige Saison. Ich habe ihren Post gesehen nach dem Turnier, wo du, meine ich, schon rauslesen kannst, dass sie sich das alles ein bisschen anders vorgestellt haben. Ihnen war klar, Malik ist weg. Das war logisch. Das macht sie schwächer, ganz klar. Aber ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben, um den Klassenerhalt zu spielen und man die Erleichterung in diesem Text schon hören konnte. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen so dieses Ding war, wir gewinnen das erste Spiel, wir gewinnen hier gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten, holen uns da wichtige Punkte und mit dem Rückenwind dann einfach das Turnier oder den Spieltag beenden. Jetzt abhaken können alles, was die Saison angeht, sich auf nächste Saison konzentrieren können. Und ja, ich will nicht ausschließen, dass Duisburg auch es schafft, wieder ein bisschen näher nach oben zu rücken. Haben ja im Rahmen von Big Ball auch über sie gesprochen, dass sie sich eigentlich da ganz gut aus der Affäre gezogen haben.
Ja, Kommen wir zu den Düsseldorf Firecats, die, wie ich finde, einen grundsoliden Spieltag machen. Sie gewinnen zwei Spiele deutlich. Einer gegen die Badener Greifs, den ich fast sehr deutlich fand. Da haben sie wirklich meiner Meinung nach gut gespielt, kriegen hier nur einen Touchdown und gewinnen 36-6. Das andere Spiel gegen die Oldenburg Ockers geht dann sehr hoch zu 0 aus. Und im Spiel gegen Mainz spielen sie mit, verlieren das am Ende aber im Two-Score-Game. Ja, grundsätzlich solider Spieltag, so wie wir das so vielleicht so auch ein bisschen vor der Saison eingeschätzt haben, festigen damit nur ihre Tabellensituation, kann man glaube ich sagen.
Ja, ja. Ist natürlich sehr spannend, wenn du die Tabellensituation ansprichst, denn Düsseldorf aktuell auf Platz 3, aber mit eben Teams vor ihnen und hinter ihnen, die auch noch die Chance haben, sie zu überholen eventuell. Es gibt ja eben noch den letzten divisionsinternen Spieltag und da würde ich sagen, hat Düsseldorf fast eine der schwersten Aufgaben mit Waldorf und Kelkheim. Also da noch mehr als einen Sieg zu holen, könnte schwer werden. Vielleicht rutschen sie damit noch aus der Top 4 raus.
Würde ich zum jetzigen Zeitpunkt auch in der Richtung erwarten, gerade weil auch Waldorf sowieso ja die ganze Saison schon sehr, sehr stark ist. Auch Kelkheim über die Saison sich deutlich gesteigert hat. Ich glaube, das erste Spiel hat Kelkheim gegen Düsseldorf verloren. Ich würde tippen, wenn sie so auftreten wie jetzt am Wochenende oder auch bei den beim Spieltag in München, sehe ich das zwar sicherlich ein spannendes Spiel, aber würde Kelkheim auch als Favorit sehen, sodass ich mir vorstellen könnte, dass es am Ende schon ein bisschen wieder in die Richtung geht, dass die Aufsteiger zwar eine sehr, sehr starke Saison spielen, auf jeden Fall auch schlagkräftig im Final Eight auftreten können, aber in der Platzierung dann sich ein bisschen weiter noch nach unten einsortieren und wir gegebenenfalls dann doch die erwartbaren Teams in den Top 4 sehen, die wir vielleicht auch so im Vorfeld der Saison dahingesetzt haben. Du hast gesagt, grundsolide Spieltag, würde ich genauso auch zu den Badener Greifs sagen, die jetzt zum Ende der Saison hin auch sich ein bisschen gefangen haben, wieder ein bisschen stärkere Leistungen gezeigt haben, die Spieltage meistens auch mit mehr Siegen als Niederlagen verlassen. Klar, die Niederlage, die sie an dem Tag einfahren, entscheidet quasi das Rennen um das Final Eight. Damit war dann auch klar, dass quasi die Final Eight Teams, über die wir gleich noch einmal drüber gehen werden, feststehen. Aber ich denke, wenn sie mit der Leistung die ganze Saison gespielt hätten, dann wäre es wahrscheinlich erst am letzten Spieltag entschieden worden.
Bisschen rausstechen tut für mich hier das Ergebnis der Aachen Emperors. Ist gut, die Aachen Offense wussten wir schon, dass sie 27 Punkte gefühlt in jedem Spiel aufs Brett bringen können. Das Spiel war recht knapp, aber ansonsten war das ein sehr solider Spieltag von den Badener Greifs, ja.
Und wir hatten ja auch schon gesagt, sie hatten zwar auf dem Papier noch eine Chance aufs Final Eight, aber wirklich realistisch war die nie. Sie hätten hier alles gewinnen müssen, was eben auch einen Sieg gegen Düsseldorf beinhaltet hätte. Und sie müssten dann im letzten divisionsinternen Spieltag gegen Mainz, gegen die Spatzen, gegen Augsburg gewinnen. Das war nie wirklich möglich.
Nee, das wollte ich damit auch nicht sagen. Man hätte es nur länger verzögern können. Diese eigene Chance haben sie sich früh in der Saison verspielt. Da haben sie wieder zu doof, also Spiele doof verloren, die sie auf dem Papier hätten gewinnen müssen. Am Ende werden sie wahrscheinlich 9. oder 10. mit Nürnberg zusammen wie letztes Jahr. Ja, da fehlt dann einfach so die letzte Durchschlagskraft. Aber trotzdem finde ich es einen guten Spieltag von ihnen. Das Gleiche würde ich aber auch tatsächlich zu den Also überspringe ich zwei Teams und springe tatsächlich zu einem Team, was alle Spiele verloren hat. Aber ich finde, die Aachen Emperors, die ja jetzt auch ihren Klassenerhalt sicher haben, also die werden nächstes Jahr spielen für mich, finde ich, einen Spieltag, der wieder zeigt, dass sie echt ein Team sind, was in der ersten Liga mithalten kann. Mhm. Sie machen 40 Punkte gegen Mainz, verlieren 61-40, aber sind hier auf jeden Fall, auch wenn es deutlich ist, schlagkräftig, können mithalten. Das sieht vom Ergebnis her gut aus. Sie haben eine 6-Punkte-Niederlage gegen die wiedererstarkten Duisburger, die letztes Jahr im Final Eight waren, konnten da mithalten und verlieren das letzte Spiel gegen die Badener Greifs, über die wir gesprochen haben, aber auch hier nur mit 5 Punkten. Das bedeutet für mich einfach, dass sie zwar hier mit 3 Niederlagen rausgehen, aber sie gezeigt haben, dass sie ein Erstligateam sind und mit vielleicht einer weiteren Winterperiode Vorbereitung und der Erfahrung aus diesem Jahr nächstes Jahr vielleicht ein bisschen weiter weg noch sind von den Abstiegsrängen.
Ja, gerade wenn sie vielleicht ihre Defense ein bisschen was vielleicht auch anschaut. Sie haben jetzt viel aus der ersten Liga gesehen an Defense-Konzepten, wie andere Teams Defense spielen, weil muss man ganz klar sagen, ihre Offense war nicht nur grundsolide, war sogar richtig gut. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Es war oft in vielen Spielen, wenn du gegen Mainz 40 Punkte machst, dann, ja, dann ist es eigentlich solide. Mainz eine Defense in der DFL, die grundsätzlich ganz, ganz schlechte Offenses immer bei unter drei Touchdowns gehalten hat. Aachen scored hier richtig gut und das haben wir auch in anderen Spieltagen gesehen. Das heißt,
sieht man ja auch in der Tabelle.
Da noch ein Upscale auf jeden Fall. Also da kann Aachen noch nach oben, ist da noch Luft, würde ich sagen.
Ich finde, sieht man auch in der Tabelle. Also sie haben ja im Vergleich zu, also wenn man jetzt nur nach den erzielten Punkten geht, wären sie ja auch auf Platz 9 oder so, 9 oder 10. Also von daher sind sie da eine deutlich stärkere Offense als eine Defense sind, weil sie, glaube ich, von allen Teams die meisten, stimmt nicht, natürlich nicht, aber deutlich mehr Punkte eben fangen als die erzielen. Genau, da würde ich dir absolut zustimmen. Genau, dann denke ich, bleibt uns jetzt beim Blick auf die Tabelle. Ich glaube, was wir kurz eben dazu sagen müssen, die drei Teams, die jetzt über die wir jetzt noch sprechen werden, sind die Teams, die nächstes Jahr dann nicht mehr in der ersten Liga spielen. Das ist jetzt auch schon klar oder auch schon fest.
Kurz Asterix muss man da, ein kurzes Sternchen muss man dazu packen, denn Oldenburg jetzt gerade auf dem letzten Platz, Würzburg und Mülheim. Tatsächlich könnte eins oder zwei Teams noch gerettet werden. Es gibt so eine kleine Loophole in den Regeln, denn wir haben ja zwei zweite Teams in der zweiten Liga. Uns, die Munich Spatzen 2 und die KCAM Lizards 2, sollte eines oder sogar beide der Teams unter die Top 3 kommen, wird ein Absteiger sozusagen rausgestrichen. Also noch nicht komplett sicher, aber ja, auf jeden Fall können sie nicht mehr aus eigener Kraft nicht absteigen.
Ja, wenn wir es in Final Six schaffen sollten, dann wollen wir da richtig viel Unterstützung von denen dann aber auch sehen.
Von diesem Team. da hätte ich jetzt aber tatsächlich gesagt, dass ich da dir grundsätzlich zustimmen würde und auch sagen würde, wenn man jetzt zumindest die aktuelle Tabelle sich anschaut, ist zumindest von den Munich-Spatzen 2 die Chance tatsächlich da, im Final Six zu spielen. Die KCAM Lizards 2 spielen zwar eine sehr gute Saison, aber sind wahrscheinlich einen Tick zu weit weg, um ins Final Six zu kommen. Also da würde ich sagen, dieser eine Platz, den halte ich für nicht unrealistisch. Ja. Mit Blick auf die zweite Liga, aber
da schauen wir gleich noch drüber.
Die sind, genau.
Genau. Ja, die drei Teams steigen ab. Ja, bei Oldenburg hatten wir es vor der Saison schon ein bisschen angesprochen. Die waren, glaube ich, ein Kandidat, die wir alle drei hier auf dem Schirm hatten. Würzburg ist für mich ein Kandidat, die haben sich die letzten Jahre immer durchgemogelt. Und dieses Jahr mit drei Aufsteigern, die alle drei in der Liga bleiben, die zwei sogar ins Final Eight spielen, das hat dann das Fach fast dieses Jahr einfach so ein bisschen zum Überlaufen gebracht, glaube ich. Mhm. Obwohl sie die Würzburger immer bei Spielen, wo sie eigentlich keine Chance hatten zu gewinnen, da immer aufgeblitzt haben lassen, dass sie ein gutes Team sind. Wir haben viele ganz große Teams, Waldorf, Düsseldorf, Mainz und so, haben sie alle geärgert. Aber sie haben unten in den Spielen einfach zu wenig Siege eingefahren und haben gegen die Gegner, die auf Augenhöhe sind, dann nicht genug gepunktet.
Ich würde an der Stelle sagen, es ist aber so, wenn man jetzt zumindest Oldenburg und Würzburg anschaut, bei Mülheim würde ich eine kleine Anführungszeichen setzen. Das sind Teams, die aber auch gerade jetzt natürlich bei den Oldenburg Orcas durch den Abgang ihres wahrscheinlich besten Spielers zu Waldorf nochmal eine Schwächung bekommen haben, aber auch insgesamt das Ganze ein bisschen fun-mäßiger noch angegangen sind. Also das hatte ich bei den Würzburgern immer das Gefühl, ich meine, das ist eine super nette Truppe, haben super coole Spieler, sind schon lange dabei. Aber so diesen Schritt in dieses professionelle Training, dieses Leistungsding, das ist bei denen vielleicht jetzt notwendig, um da einfach kompetitiv zu bleiben. Aber ich finde vom ganzen Mindset, wie die auftreten, passen die für mich eigentlich auch viel besser in die zweite Liga, gerade mit den Teams, die jetzt von unten nachgekommen sind, eben Düsseldorf, Erlangen, auch Aachen. Da würde ich aber noch auch wiederum kleine Anführungszeichen machen, die da extrem auf Leistung gegangen sind und da einfach jetzt diese Durchmischung, die es jetzt noch Jahre gab, langsam aufhört und du wirklich eine Leistungstrennung bald hast, die durch die ganze Liga weggeht.
Und ich meine, auch wenn man die zweite Liga absteigt, ist die erste Liga ja ganz lang, mittel- und langfristig gesehen nicht unendlich weit wieder entfernt. Also das sagt ja niemand, dass diese Vereine sich dann nicht in der zweiten Liga 2 Jahre noch aufstellen können und dann da wieder ganz, ganz oben mit angreifen können.
Absolut. Absolut.
Ja, über Mülheim. Es ist auch bei ihnen so ein wenig, ich kann es gar nicht ganz genau sagen. Sie haben mit einem neuen Quarterback jetzt die Saison gespielt, wenn ich mich richtig erinnere.
Letztes Jahr war die erste Saison. Ich glaube, sie haben dieses Jahr mit dem, genau, ja.
Okay. Auch hier war es so ein bisschen so, dass sie einfach in den Duellen gegen, ja, Teams aus den gleichen Tabellenregionen nicht genug gepunktet haben. Upsets schaffen ist in der DFL teilweise einfach schwierig, wenn nicht Teams mit der kompletten B-Garde anreisen. Und deswegen muss man die Punkte einfach unten holen und das hat dort einfach nicht genug geklappt. Bin ich auch gespannt, was sie dann nächstes Jahr in der zweiten Liga anstellen werden. Vielleicht auch für sie eine kleine Aufbauphase. Die zweite Liga ist auch in NRW gut angesiedelt, das heißt, da müssen sie nicht so weit fahren. mal sehen, ob das ihnen auch vielleicht ein wenig gut tut.
Ich glaube, gerade bei Mülheim, die haben eine super, super Basis. Sie haben super viel Wissen und auch Erfahrung. Aber bei Mülheim fehlen tatsächlich dann die Ausnahmeathleten. Da fehlt es an der Athletik, da fehlt es an der Physis. Wenn das noch dazu kommt, dann sind die auf jeden Fall auch ein Erstligateam. Aber das hat man dieses Jahr gesehen, wo alle oder viele der anderen Teams doch aber auch mehr auf diese Professionalisierung setzen, viel ins Gym gehen, viel dort auch einfach sich reinarbeiten. Da ist die Lücke dann einfach zu groß geworden. Und wir haben es ja bei unseren Predictions am Anfang der Saison die meisten dieser Teams auch dort unten gesehen. Tatsächlich hatten wir alle noch Aachen, die sich durch diesen einen grandiosen Spieltag mit 3 Siegen jetzt hier tatsächlich retten. Sie hatten ja wirklich nur einen Spieltag, wo sie was gewonnen haben, der Rest alles verloren, aber am Ende reicht's. Am Ende musst du einmal die Leistung bringen, das hat Duisburg jetzt in ihrem Heimspieltag gebracht, das hat Aachen, ich weiß nicht, welcher Spieltag es war, aber über einem, glaube ich, einen Monat gebracht. Und wenn wir drauf schauen, die Strelitz Dukes haben sich auch gerade noch so durchgemogelt, um eben nicht abzusteigen.
Ja, wobei ich glaube, die Dukes nicht so diesen einen Spieltag hatten, die haben so immer diesen entscheidenden Sieg geholt gegen den direkten Kandidaten. Also es sind auch nur 3 Siege, aber wenn man eben schaut, da unten hast du genau diese 3 Gegner, die sie schlagen. Und dann siehst du, weil du jetzt die unteren Teams schon angesprochen hast, die Duisburg Dragons am Ende dann doch mit einem ganzen Stückchen Abstand zu den Teams, die jetzt wirklich gefährdet waren, die alle eben mit 3 bzw. 2 Siegen dastehen. Und dann hast du den großen Sprung in die Mitte. Das sind die Teams, die jetzt um diesen 8. Platz gespielt haben mit den Augsburg Lions, den Badener Greifs und den Nürnberg Renegades. Und dann können wir ja kurz, ich glaube, über die Teams an sich werden wir dann sprechen, wenn es Richtung Finale geht, Final Eight geht, dass jetzt eben das Feld gefüllt ist. Wir haben die Wanderers auf 1, die Spatzen auf 2, die Feierkerzen noch auf 3. Wir hatten über sie eben gesprochen. Lichtenberg als 4. Team mit dabei, die Mainz Legendaries, Kelkheim Lizards, Erlangen Sharks und Augsburg Lions. Somit 2 neue Teams im Vergleich zum letzten Jahr mit dabei. Ansonsten die alten Bekannten, die da in Hannover spielen werden.
Genau, so wird es ausschauen. Den Rest der Preview machen wir dann, glaube ich, an anderer Stelle. Und ich würde sagen, weil wir sie eben schon ein wenig angeteasert haben, springen wir noch zum 2. Spieltag, der am Wochenende stattgefunden hat. Und zwar in Köln bei den Cologne Falcons in der 2. Liga.
Ja, also auch wieder ein wirklich interessanter Spieltag, auch wieder besser besetzt als ein paar davor. Also wieder so ein klassischer Zweitligaspieltag. Wir haben 8 Teams und erstmal vorneweg, Team des Tages hier, die Heidelberg Hunters, die wieder zu ihrer Stärke zurückfinden, die zeigen, dass sie auf jeden Fall die Ambition Final Six haben oder auch haben dürfen mit den Leistungen, die sie bisher gebracht haben. Wir haben aber auch einige Teams, die eben so in der Tabellenmitte bis oberen Hälfte anzusiedeln sind. Die Cornwestern Cougars hatten ihren 1. Spieltag bei uns in München vor 2 Wochen, haben dort schon angedeutet, was sie können. Und dann für mich eindeutig auch ein Gewinner des Spieltages mit den Heidelberg Hunters zusammen, die Bad Book Raccoons, die wir ja alle nicht so ganz auf dem Schirm hatten und wir waren uns nicht sicher, sind ihre Siege dem geschuldet, dass sie gegen nicht so gute Teams gespielt haben oder können sie wirklich oben mithalten? Und nach dem Spieltag muss ich sagen, sie können sehr wahrscheinlich oben mithalten.
Und sie haben auch gegen Regensburg gewonnen, ne?
Absolut, sie haben gegen Regensburg gewonnen und sie gewinnen an dem Spieltag, muss man vorne wegzunehmen, sehr deutlich gegen Kornwestheim. Ich habe am Big Boy mit ihrem eigentlichen Starting Quarterback Nico geredet. Der war in München nicht dabei und hat sich am Big Boy auch verletzt. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass er nicht gespielt hat in Köln. Die Cornwestheim Cougars gewinnen trotzdem 3 ihrer 4 Spiele, aber ich glaube, mit ihrem erfahrenen Starting Quarterback wäre dann noch mal mehr möglich. Verlieren dadurch dann eben sehr deutlich gegen Bedburg. Und die Bad Book Raccoons gewinnen auch, und das war für mich tatsächlich eines der Spiele des Tages, 48-32 gegen die Kelkheim Lizards 2. Wir wissen alle, was sie können. Zwar jung, aber super athletisch und super schon von den Football Skills ausgebildet, auch mit 16, 17, 18 Jahren. Dass es hier so deutlich ist, vielleicht auch dem geschuldet, dass das letzte Spiel des Tages war, das weiß ich nicht genau, aber die Bad Book Raccoons immer noch nur mit einer Niederlage, mit zwei Niederlagen mittlerweile, verrückt als Aufsteiger, den wir wirklich gar nicht auf dem Schirm hatten. Das heißt für mich eben, um es zusammenzufassen, die Heidelberg Hunters und die Bad Book Raccoons hier Gewinner des Spieltages, beide aktuell in der Top 6 der Tabelle, beide auf jeden Fall noch mit allen Chancen, die Heidelberg Hunters mit drei Niederlagen und einem Unentschieden, die Bad Book Raccoons erst mit zwei Niederlagen und schon sieben Siegen, also beide auf, ja, Kurs Final Six, wenn sie sich nicht, ja, noch einige Niederlagen, die nicht eingeplant sind, leisten.
Würde ich dir absolut zustimmen. Genauso würde ich jetzt quasi weitergehen. Du hast drei Teams angesprochen, die sicherlich sehr happy vom Spieltag wegfahren, die sich eine gute Ausgangssituation holen, weil wir auch einfach jetzt ja schon mehrfach darüber gesprochen haben, dass du in der zweiten Liga anders als in der ersten Liga schneller auch mal ein Spiel verlierst. Dementsprechend eine Niederlage nicht ganz so wehtut, wie es vielleicht im Kampf ums Final Eight ist, weil auch die anderen Teams eher mal ein Spiel verlieren. Was mir tatsächlich mit Blick auf diesen Spielplan aufgefallen ist, Dortmund und Kelkheim hatten tatsächlich nur zwei Spiele an diesem Tag, was ich extrem wild finde. Also so von dem Investment nach Köln fahren, zwei Spiele machen, wieder nach Hause fahren, im Vergleich zu anderen Teams, die vier Spiele haben, finde ich komisch. Wusste ich nicht, dass es das gibt in der DFL 2. Im Spielplan. Ja, beide fahren mit einem Sieg, einer Niederlage nach Hause, was, glaube ich, so ein bisschen den Punkt unterstreicht, den wir in den letzten Folgen zu den Teams auch schon genannt haben. Die sind das Team, die werden dann Achter. Also die werden es wahrscheinlich nicht ins Final Six schaffen, sind aber viel zu stark für einen Abstieg und können an einem guten Spieltag jeden schlagen, haben aber halt leider schon die ein oder andere Niederlage zu viel. Gehen hier beide mit 500 raus und dahinter haben wir die Cologne Falcons, die ein Spiel gewinnen, und zwei Teams ohne Sieg, die Bremen Firebirds, die scheinbar dieses Jahr da nicht ganz so konkurrenzfähig sind. Wir hatten ja mal so im Vorfeld überlegt, sind die ein Team, was oben anklopfen kann, und die Castro Raptors, bei denen ich nicht genau weiß, wie viele Spiele sie schon hatten. Ich glaube, wir haben noch nicht so oft über sie gesprochen, aber hier auch eher ein Team, was, denke ich, um den Abstieg spielen wird.
Ja, ich glaube, Castrop, muss man fast sagen, spielt nicht nur um den Abstieg, sondern ist Kandidat Nummer zwei oder drei für den Abstieg, haben bisher ein Spiel gewonnen, acht verloren. Das wird ganz schwierig für sie. Du hast es angesprochen, die Dortmund Giants, für mich ein ganz klares Mittelfeldteam hier, haben nichts mehr zu tun mit dem Abstieg, aber können auf jeden Fall, ja, wieder ein bisschen aufatmen und auch was aufbauen. Und Lasse, wir haben gegen sie gespielt in München. Wir haben sie auch mal Big Boy gesehen. Da ist auf jeden Fall wieder einiges an Qualität da und es freut mich sehr für so ein, ja, historische, kann man schon fast sagen, das Team in Deutschland.
Wenn man überlegt, sie waren in der ersten DFFL-Saison Dritter.
Und dann, ihr habt über die Bremen Firebirds gesprochen, vielleicht noch ein paar Worte. Ich weiß nicht, ob wir es gesagt hatten vor ein paar Monaten. Sie haben einige ihrer Spieler, glaube ich, an Oldenburg verloren, aus der Saison letztes Jahr. Hat Oldenburg jetzt im Endeffekt nichts gebracht. Sie sind trotzdem abgestiegen, aber auch Bremen ist dadurch
Ja.
stark abstiegsgefährdet und eindeutig nicht mehr auf dem Level, was sie vor einem Jahr waren.
Ja, jetzt kann man natürlich da diskutieren. Ich weiß, dass die beiden Vereine teilweise zusammen trainieren und auch gut miteinander befreundet sind, liegen ja direkt nebeneinander. Nicht, dass sie das wollen, aber wenn diese beiden Vereine dann in einer Liga spielen, dann wird es natürlich dann auch wieder interessant, wer dann wo spielt. Vor allen Dingen, wenn da ein paar Spiele hin und her gewechselt haben, werden wir alles sehen. Bremen tut sich aber gerade auf jeden Fall auch schwer, eher die Liga zu halten. Bremen steht nach 10 Spielen mit zwei Siegen, einem Unentschieden da, sieben Niederlagen. Diese Niederlagen sind wichtig, aber zwei Siege reichen noch nicht für den Klassenhalt, bin ich mir recht sicher. Und
Nee,
wahrscheinlich auch
absolut
keine
nicht.
drei. So, deswegen, da werden wir mal sehen, in welche Richtung sich das hier dann auch entwickelt, ganz unten. Trotzdem muss man sagen, dass die Castro Raptors an diesem Spieltag, glaube ich, das einzige Spiel, das sie gegen gewinnen, war, glaube ich, gegen Bremen, wenn ich mich nicht verguckt habe, oder?
Die Castro Raptors haben, glaube ich, nichts gewonnen an dem Spieltag.
Ach, stimmt,
und
ja.
hatten ihren Sieg vor 2 Monaten, ich glaube, gegen die Hedgehogs.
Ah, okay. Ja, deswegen, da kommen auch noch auf jeden Fall dann direkte Duelle auf uns zu. Genau. Gibt es zu dem Spieltag noch was zu sagen, bevor wir nochmal ganz kurz auf die Tabellensituation schauen?
Ja, also was wir hatten hier einen Spieltag, wo wirklich viele Teams wieder einigermaßen auf Augenhöhe waren, gerade so im Mittelbereich der Tabelle. Bedburg, Dortmund, Kelkheim, auch Köln gewinnt ein Spiel. Kein Team hat alle anderen abgeschlachtet. Also auch wenn Heidelberg alle Spiele gewinnt, auch wenn Kornwestheim 3 von 4 gewinnen, die meisten dieser Spiele waren trotzdem immer noch relativ knapp. Heidelberg gewinnt nur, kann man sagen, mit 10 Punkten Unterschied gegen Köln. Trotzdem natürlich souverän. Aber es das heißt nicht, dass die Teams hier komplett abgeschlagen sind. Zum Beispiel auch Castrop, und das fand ich sehr interessant, verliert nur mit 8 Punkten in einem Shootout 48 zu 40 gegen Kelkheim Lizards 2. Also obwohl Castrop hier unten in der Tabelle ist, obwohl sie sehr wahrscheinlich gegen den Abstieg spielen, können sie mit einem Team wie Kelkheim Lizards, die noch Chancen auf das Final Six haben und zumindest nicht sich oben ansiedeln werden, können mithalten.
Ja,
Und
und
das finde ich
scoren
so
40
stark.
Punkte. Also
Eben.
darauf kann man auf jeden Fall aufbauen.
Absolut. Also hier deswegen zeigt es wieder sehr eng beieinander. Nichtsdestotrotz ganz klare Gewinner Heidelberg und Bedburg, die hier wirklich große Schritte Richtung Final Six machen. Da wird es sehr spannend zu sein, wie es weitergeht. Vor allem, ich freue mich sehr, gegen diese Teams zu spielen. Lasse, bei uns wird es dann im August dazu kommen, gegen Heidelberg und Bedburg zu spielen. Gerade gegen Heidelberg, wir hatten am Big Bowl viel mit ihnen gesprochen. Wir haben unser allerletztes Saisonspiel gegen sie. Ist dann sowohl für uns als auch für sie das letzte Spiel der Regular Season. Ich hoffe sehr, dass wir einfach beide schon qualifiziert sind für Final Six in dem Spiel und dann gemütlich spielen können. Aber kann natürlich sein, dass es in dem Spiel, wie auch letztes Jahr gegen Darmstadt, dann um den letzten Platz im Final Six geht. Und es hätte die Zweitligasaison auf jeden Fall verdient, so ein Ende. Nichtsdestotrotz, dass es überhaupt dazu kommt oder kommen könnte, zeigt, wie gut die Heidelberg-Hunters dieses Jahr drauf sind.
Genau, die zweite Liga, spannend immer noch. Immer noch ist es in der zweiten Liga, wenn wir noch kurz auf die Tabellensituation schauen, so, dass es immer nicht zu 100% aussagekräftig ist. Immerhin sind jetzt alle Teams dabei. Wir haben auch quasi alle Teams mal so grob einordnen können. Trotzdem gibt es Teams, die haben 14 Spiele gespielt und Teams, oder ein Team, um genau zu sein, die erst 5 Spiele gespielt haben. Oder noch ein zweites Team sogar mit Augsburg.
Augsburg, Münster und Darmstadt haben alle erst 5 Spiele gespielt.
Ja, also da, gut, bei Augsburg, die haben wir halt einfach schon öfter spielen sehen, weil wir auf jedem Spieltag mit ihnen zusammen sind. Deswegen, ja, aber auch bei den anderen kann da immer noch ein bisschen mehr passieren. Ich denke trotzdem, dass sich so langsam herauskristallisiert, wer noch Chancen auf das Final Six hat und
Ja.
wer da keine Chancen mehr hat. Josh, ordne es uns mal ein bisschen ein. Wo würdest du da so ein bisschen den Cut setzen?
Ja, ich
Oder?
glaube, den Cut setzt man am besten, wenn wir auf die Niederlagen, die bisher eingefahren wurden, schauen. Denn ganz klassischerweise, wenn wir sagen würden, 6 Teams kommen ins Final Six, das erste Team gewinnt alles, das zweite verliert nur gegen das erste und immer so weiter, würde es bedeuten, dass man mit 5 Niederlagen gerade noch so ins Final Six einzieht als Sechster. Deswegen würde ich jetzt hier mal 5 Niederlagen als die Grenze sehen, wo ich persönlich sage, wenn ich 5 oder weniger Niederlagen habe, dann bin ich mir zu 90% sicher, dass dieses Team ins Final Six schaffen wird. Auch mit 6 Niederlagen und in manchen Situationen vielleicht sogar mit Siegen, 7 kann man es schaffen. Aber deswegen würde ich alle Teams, die jetzt schon 7 oder mehr haben, auf jeden Fall ausschließen und alle, die 5 oder weniger haben, noch als Kandidaten sehen. Und das ist dann eindeutig natürlich Viktoria Mitte Berlin mit 0 Niederlagen, 9 Siegen, ganz klarer Favorit aufs Final Six. Auch Regensburg Phoenix schon 8 Siege, 1 Niederlage. Munich Spatzen 2 würde ich ja auch uns selber in den Ring werfen. 5 Siege, 1 Niederlage. Die Bedburg Raccoons, wir haben sie angesprochen, 7 Siege, 2 Niederlagen. Und die Heidelberg Hunters, 8 Siege, 3 Niederlagen. Das sind jetzt die Top 5, die aktuell für mich dort stehen. Von denen, gut, wir haben erst 6 Spiele, aber von die alle gerade alles in der eigenen Hand haben. Danach wird es schwieriger, denn die Darmstadt Diamonds haben erst 5 Spiele, zwar erst 1 Niederlage. Ich würde sie trotzdem immer noch natürlich als alles in der eigenen Hand betrachten. Bei den Kelkheim Lizards wird es hier schon schwierig. Sie haben 7 Siege, ja, aber schon 5 Niederlagen. Sie spielen auch noch gegen ein paar gute Teams. Sie haben tatsächlich schon gegen die meisten Top-Teams gespielt, aber ein paar Spiele sind auch da. Deswegen würde ich tatsächlich mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, KKM Lizards, Fringe-Team. Ich sehe sie aktuell nicht mehr wirklich in der Verlosung. Wahrscheinlich werden sie noch ein oder zwei Niederlagen einfahren und dann wird es schwer. Aber das Gleiche habe ich über Düsseldorf auch nach den ersten zwei Spieltagen letztes Jahr in der zweiten Liga gesagt. Wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Also KKM Lizards 2 Fringe-Team für mich. Convestam Cougars, zwar erst drei Niederlagen, aber das wird, glaube ich, nichts mit Final Six für sie. Das Gleiche bei den Lübeck Fleck Cougars. Vier Niederlagen, fünf Siege, ein Unentschieden sind für mich sehr sicher nicht im Final Six. Das Gleiche Rostock, die vier Niederlagen haben, sehe ich aktuell auch nicht. Anders bei Münster. Die haben zwar schon drei Niederlagen, erst sieben Spiele, haben aber schon gegen einige Top-Teams gespielt. Berlin, Heidelberg und so weiter. Ich glaube, dass Münster trotzdem noch Chancen hat. Dahinter sehe ich kein Team mehr, denn alle Teams dahinter haben mehr als fünf Niederlagen. Bornheim und Augsburg zwar erst fünf, aber noch nicht so viele Spiele. Das wird nichts für sie. Deswegen, wenn wir es jetzt mal ganz rational betrachten, sehe ich aktuell acht Teams, die noch ganz, ganz gute Chancen haben. Das ist Berlin, das ist Regensburg, das ist München, das ist Bedburg, Heidelberg, Darmstadt, Münster und auch Kelkheim, würde ich hier noch in den Ring werfen. Das sind die acht Teams, die ganz klar ums Final Six spielen. Das heißt, sechs Plätze für acht Kandidaten. Vielleicht kommt hier noch ein Dark Horse, ein Team mit vier Niederlagen, die dann doch noch alles gewinnen, kann sein. Für mich sind das die acht Teams, die aktuell oben mitspielen.
Und man muss natürlich auch immer sagen, in der zweiten Liga immer eine Frage von, sind alle Teams bei allen Spieltagen immer Vollgas da? Wenn das hier mal nicht passiert, dann kann man, wenn am einen Spieltag mal ein bisschen was verrutscht und man zwei Spiele, wenn auch nur unglücklich knapp verliert, kann das schon das Aus in diesem Fall bedeuten. Sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt nochmal weiter nicht nur auf die Tabelle schauen, sondern sogar in die Zukunft, dann haben wir richtig was geboten nächste Woche. Wir spielen am Wochenende, am Samstag ist Spieltag in Berlin bei Victoria Mitte und in Convestham bei den Cougars und am Sonntag dann bei den Münster Blackhawks. Das heißt, wir haben am Wochenende drei Zweitligaspieltage, wo dann wahrscheinlich fast alle Teams der zweiten Liga oder sehr, sehr viele Teams der zweiten Liga dabei sind. Wo es auf jeden Fall auch spannende Duelle geben wird. Ja, bin ich mal gespannt, wie es da geht. Ich bin vor allen Dingen, muss ich ganz klar selber gespannt, auf Berlin gegen sie zu spielen. Gegen das, was uns berichtet wurde, die Übermacht dieser Liga bis jetzt, werden wir dann selber erzählen können. Das heißt, hier drei Spiele. Außerdem werden wir nächste Woche, Montag, Dienstag, irgendwie in dem Dreh, auch noch über den DFFL-F-Spieltag bei den Sparkles berichten.
Ja, gerade der Spieltag in Berlin ist für uns persönlich, Lasse, eine krasse Gradmesser und auch ein Wegweiser, denn wir spielen vier Spiele, wir spielen gegen Berlin und dann spielen wir gegen drei Teams, die ich jetzt alle als werden wahrscheinlich nicht ums Final Eight Six mitspielen können, aber können auf jeden Fall Spoiler spielen, indem sie Teams, die Ambitionen haben und noch die Chancen hier schlagen. Und das ist Lübeck, das ist Hamburg und das sind Rostock. Das sind alles drei Teams, diese Nord-Teams, die super solide spielen, die in einer guten Form, an einem guten Tag mit allen Teams mithalten können. Also, um es mal so zu sagen, da ist zwischen vier Siegen und vier Niederlagen für uns alles möglich. Also, ich hoffe natürlich, dass es eher in die Richtung vier Siege geht, aber trotzdem ein ganz, ganz wichtiger Spieltag für uns persönlich, aber auch für alle Teams, die Rostock, Hamburg, Lübeck noch Ambitionen und noch die Möglichkeiten aufs Final Six haben, aber jetzt wirklich kein Spiel mehr eigentlich abgeben dürfen. Auch Regensburg ist dabei. Auch Regensburg wird hier gegen starke Teams spielen. Sie spielen gegen Hamburg, sie spielen gegen Rostock und sie spielen gegen Lübeck. Spielen sie auch gegen Berlin? Das weiß ich tatsächlich gar nicht, wenn ich mal hier drauf schaue. Ich glaube, Regensburg spielt nicht gegen Berlin. Das Spiel wird dann erst später kommen. Interessant. Nichtsdestotrotz.
Ach doch, Regensburg spielt gegen Berlin um 13:30 Uhr.
Ah, okay, dann habe ich das für nicht gesehen, dann haben sie den gleichen Spielplan wie wir, fahren hier in den Norden, spielen gegen die gleichen Teams. Sehr interessant, auch für sie natürlich, gleiche Ausgangslage wie wir, fünf Siege, eine Niederlage und dort kann sich dann tatsächlich schon die Saison entscheiden, zumindest vorentscheiden, wenn hier gegen diese Teams Rostock, Hamburg, Lübeck eben gewonnen oder verloren wird. Auf der anderen Seite, Kornwestheim ist ein kleinerer Spieltag, Nicht so viele Teams da, nicht so viele Spiele insgesamt. Richtig spannend wird es dann vor allem im Juli. Dort haben wir nämlich einige Spieltage in der DFL 2. Wir haben Spieltag bei den KKM Lizards 2 am 5. Juli, bei den Münster Blackhawks am 11. Juli und bei den Black Frost Hedgehogs und Darmstadt Diamonds Ende Juli. Diese Spieltage werden dann entscheiden, wer tatsächlich ins Final Six noch kommen kann oder nicht. Und ich glaube, zum Final Eight hin von der DFL werden wir dann auch wirklich einen ganz, ganz detaillierten Blick auf die Tabelle der zweiten Liga werfen können, um zu schauen, wie es hier weitergeht. Denn die Saison der DFL 2 ist gerade mal halb gespielt. Wir reden in der DFL 1 über die Endtabelle schon fast. In der DFL 2 ist noch so viel zu spielen und so viele Entscheidungen, die noch nicht getroffen wurden. Also richtig schön tatsächlich, dass wir diesen Versatz haben und einfach von März bis September durchgehend irgendwie spannende Situationen in den deutschen Flag Football Ligen haben, finde ich super.
Definitiv. Genau, in der nächsten Folge geht es dann auch wieder ein bisschen mehr, auch noch wieder um die DFFLF, weil sich auch hier natürlich die Final Four Plätze rauskristallisieren. Ansonsten haben wir gerade schon gesagt, kriegt ihr auch nach August, wenn das Final Four ins Final Eight gespielt ist, natürlich noch ganz viel Flag Football aufs Ohr mit zweiter Liga, mit dann auch natürlich der WM. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine ganz schöne Woche und ganz viel Spaß beim Flag Football Spielen jetzt in die zweite Juni-Hälfte hinein. Macht's gut und wir hören uns nächste Woche dann ganz schnell wieder, wo es mit vielen Spieltagen weitergeht.